Der Mensch in einer Gruppe von größeren Menschen gestanden und keinen Blick auf die Bühne erhascht zum Beispiel. Hast du das schon mal gehabt? Oder im Kino gesessen? Bist der Erste im Kino, alles vor dir frei, dann füllt sich das und da sitzt plötzlich jemand vor dir, einen halben Kopf größer. Da musst du dir was einfallen lassen, wenn du den Film klaren Blickes sehen möchtest. Und das hatte Zachäus in dem Moment. Das hätte ein Problem sein können. Das nächste, sein Reichtum. Zachäus war ein reicher Mann. Er war wohlhabend. Er hatte seine Schäfchen sicher im Trockenen, würde man heute so sagen. Hat sich wahrscheinlich ein schickes Haus gebaut, Energiesparhaus, Superauto. Hätte er heute alles. Er war finanziell nicht abhängig von anderen Leuten. Der hatte Kohle auf dem Konto. Volksbank Schuppach. Und an der Stelle möchte ich an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, wie schwer ist es doch für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Er hat nicht gesagt, es ist unmöglich, aber es ist schwer für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Und auch an anderen Stellen in der Bibel werden der Wohlstand und seine Gefahren thematisiert. Also auch das hätte ein Hindernis für Zachäus sein können. Das waren jetzt die Hindernisse, die mir rund um Zachäus so aufgefallen sind in der Vorbereitung. Wie sieht's bei dir aus und bei mir? Hast du vielleicht ähnliche Hindernisse bewältigen müssen oder musst sie noch überwinden? Oder gibt es noch andere Hindernisse, die da sein könnten auf deinem persönlichen Weg hin zu Jesus? Zwei Sachen, nicht abschließend, will ich wirklich betonen. Die möchte ich jetzt aber nochmal ansprechen. Das eine, wenn die anderen schuld sind. Was meine ich damit? Aha. Ich will euch mal zwei Geschichten erzählen. Moment, ich muss mir hier vor Ordnung sorgen. Die ich mit einem meiner Söhne erlebt habe. Ganz praktische. 2015 erlebtes Geschichten. Beide haben zu mir gesprochen. Deshalb gebe ich sie an euch weiter. Geschichte 1. Habe ich auch schon dem einen oder anderen ins Ohr gedrückt. Hörst du dir nochmal an. Egal. Die verstopfte Toilette. Wir haben eine Toilette, preis den Herrn. Ist dem Herrn schon mal gedankt für eine Toilette im Haus? Hier sitzen Leute, die hatten das früher nicht. Die mussten übers Klo, über den Hof hin zum Klo. Gibt's so Leute hier? Ha. Also seid dankbar für ein Klo im Haus. Schon mal schön. Okay. Aber unsere Toilette neigt dazu, immer mal zu verstopfen. Die eine von mehreren, die da sind. Wir haben schon sehr oft mit so einer Spirale aus Draht arbeiten müssen. Kennst du das? Lecker. Um diese Verstopfung zu beheben, ja? Eines Tages war es mal wieder soweit. Eine kurze Zeit drauf schon wieder. Obwohl es zumindest in meinem Kopf abgespeichert ist, okay, komm mit weniger Klopapier aus, damit du diese Spirale nicht benutzen musst. Gut. Aber das hat sich dann gebündelt, wie gesagt. Gut, dann denkt man ja, schon wieder das doofe Klo und das blöde Rohr. Weil du hast ja in der Vergangenheit gewusst, da lag's dran, warum der Klo verstopft war. Er ist einfach doof und das Rohr ist blöd, ist zu eng oder was auch immer. Bis zum Tag X. Zufällig bin ich ins Bad. Mein Sohn war gerade dabei, sein Popo abzuwischen. Es wird persönlich, ihr hört das schon. Gell? Schick mit Klopapier haben wir zu Hause. Und anstelle von, wie gesagt, ungefähr 3 Blättern, mit denen man am besten auf dieser Toilette auskommen sollte, sehe ich, dass er gefühlte 1,50 Meter Klopapier nimmt, abreißt und ja sehr reinlich vorgeht. Mehr brauche ich nicht zu sagen, oder, zu dieser Geschichte. 1,50 Meter Klopapier, packt doch dein Klo nicht auf Dauer. Wahrscheinlich. Geschichte 2, ich löse das gleich noch auf. Ja, es wird total spannend noch heute Morgen hier. Einer meiner Söhne, ich nenne keine Namen, geht um 7.40 Uhr zum Schulbus. Um 7.45 Uhr klingelt Sturm, ja, an der Haustür. Leicht irritiert öffne ich die Haustüre. Besagter Sohn steht vor mir und ich muss mir aus seinem Mund ein Wort mit sehr vorwurfsvollem Unterton anhören. Turnbeutel. Darauf ich noch irritierter, der ist doch in der Schule. Nun die noch sehr viel vorwurfsvollere Antwort dieses Sohnes. Ach, Mama! Ich kann das nicht so gut, aber voller Vorwurf. Dann dreht er sich um und rennt wieder zur Bushaltestelle. Als ich die Haustür wieder zugemacht habe, wisst ihr, was meine erste Reaktion war? Ich musste lachen. Ich fand es wirklich ein sehr lustiger Moment in unserem Hause. Denn in diesem Och Mama steckt ja viel mehr, nämlich der Vorwurf, wegen dir bin ich nun extra nochmal nach Hause gerannt. Du hättest mir ja schließlich vorher sagen können, dass ich meinen Turnbeutel schon gestern mit in die Schule genommen habe. Um was hat in den beiden Geschichten zu mir gesprochen? Das ist ja das, warum ich es überhaupt erzähle. In Geschichte 1 habe ich der Toilette die Schuld gegeben für etwas, wofür die nichts konnte. Und in Geschichte 2 hat mir mein Sohn eine Schuld gegeben für etwas, wofür ich nichts konnte. Der Klo war unschuldig und die Mama war unschuldig. Wenn die anderen schuld sind, kann ein echtes Hindernis sein auf dem Weg hin zu Jesus. Vielleicht machst du Gott für all das Leid, das du schon in deinem Leben erfahren hast, verantwortlich. Vielleicht machst du Gott für all das Leid verantwortlich, das so auf der Welt passiert. All das Chaos, wovon wir lesen. Wir leben ja in unruhigen Zeiten. Das ist ja keine Frage. Aber vielleicht ist es so, du machst Gott dafür verantwortlich und das hindert dich daran, dir nur im Entferntesten vorzustellen, dass Gott im Himmel gut ist und es gut meint mit Menschen und es vielleicht so ist, dass meine Sicht nicht die richtige ist. Vielleicht machst du Menschen dafür verantwortlich, dass du in diesem Leben irgendwie gescheitert bist. Dass du finanziell auf keinen grünen Zweig kommst, dass du keinen vernünftigen Job hast, dass ständig deine Beziehungen scheitern oder. Für so ziemlich alles, was schief läuft, gibst du anderen die Schuld. Was natürlich sehr praktisch ist. Ist das praktisch, anderen die Schuld zu geben? Klar, ist das praktisch. Wenn die anderen schuld sind, dann muss sich nichts verändern. Wenn die anderen schuld sind, muss ich meine eigenen Handlungen und Denkstrukturen natürlich nicht in Frage stellen. Das ist schon praktisch. Aber so zu denken und so zu leben, wird nichts verändern in deinem Leben. Dann wirst du weitermachen, wie du es seit 1970 tust, zum Beispiel. 80, 1990, 2015, 2014, was auch immer. Wenn du so weiterlebst, dann wird sich nichts verändern, dann wird es bis 2099 so weitergehen. Exakt so. Und eigentlich wünschst du dir doch eine Veränderung. Ich spreche nicht zu jedem, aber vielleicht zu manchem hier. Vielleicht willst du ja, dass was anders wird. Dann überwinde dieses Hindernis und hör auf damit, anderen Leuten die Schuld für Dinge zu geben, die in deinem Leben schieflaufen. Du hast massiv Einfluss darauf, auf dein eigenes Leben und auf deine Zukunft. Das ist das zweite mögliche Hindernis auf dem Weg hin zu Jesus, das ich ansprechen möchte, die oberflächliche Suche. Mein Predigttitel heißt ja, wer mich sucht, wird mich finden. Aber eigentlich heißt es ganz genau in Jeremia 29, Vers 13, da kommt der Titel ja her, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Gott finden ist nicht unbedingt wie bei McDonald's Vorfahren und das XXL-Menü in 3 Minuten auf dem Teller zu haben. Das kann schon ein Suchen sein, das sich ein bisschen über einen etwas längeren Zeitraum hinzieht. Das ist durchaus möglich. Wir kommen ja auch gleich nochmal zurück zu Zachäus. Man kann halbherzig suchen, stimmt's? Hatten wir schon eben das Beispiel mit dem Schlüssel. Man kann aber auch so lange suchen, bis man gefunden hat. Und da gibt es große Unterschiede. Genau an dem Punkt nämlich. Und mein zweiter Hauptpunkt heißt, nachdem wir jetzt gerade Hindernisse erkannt haben, Hindernisse beseitigen. Was nützt es, wenn man Hindernisse erkennt, sie aber nicht ausräumt? Das ist doch wie mit dem Abnehmen. Wisst ihr so, wer damit immer wieder mal konfrontiert wird. Zu wissen, was man ändern muss, macht dich nicht dünn. Du kannst alles Wissen in deinem Kopf haben. Aber dann ist es entscheidend. Räume Hindernisse aus. Was hat Zachäus gemacht? Er hat sich nicht auf seine gesellschaftliche Position verlassen. Dass er hier jetzt mal ein Leiter war, ein Oberzöllner war, war egal. Das hat ihn nicht hindern lassen. Er war demütig genug, sich nicht als jemand Besseren zu betrachten, weil er diesen gut bezahlten Machtjob hatte. Dann war Zachäus meiner Meinung nach klug genug, sich nicht auf sein Vermögen zu verlassen, die Kohle, die er hatte. Für was sparst du denn? Für die anderen? Für die Erben. Sein Herz nicht daran zu hängen, seinen Wert eben nicht daraus zu ziehen, dass er es gepackt hat finanziell. Wir wissen, und das betone ich auch nochmal an der Stelle, dass es sehr wohl Gottes Wille ist, uns ganzheitlich zu segnen. Körperlich, seelisch, geistlich. Das ist vollkommen Gottes Wille, dass es dir gut geht in jedem Bereich deines Lebens. Problematisch wird es, um es mal so in einen Satz zu fassen, wenn uns der Blick auf unser Bankkonto mehr beruhigt als der Blick auf Jesus, dann fängt es an, kritisch zu werden. Und dann war Zachäus kreativ genug, sich etwas einfallen zu lassen, um Jesus zu sehen. Denn was tat er, um sein Größenproblem zu lösen? Was hat er gemacht? Genau, Hilde. Super, Hilde, Traum. Er lief voraus, das war das Erste sogar. Er lief den anderen voraus. Er hat sich aus der Menge entfernt und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der eine Größe zwischen 6 und 15 Metern haben kann. Ja, relativ stattliches Geschoss, dieser Baum. Und von dem Baum hatte Zachäus eine gute Sicht. Da war es egal, wie groß die anderen waren, die 2-Meter-Leute. Er war an der Position, da war der Blick hin zu Jesus frei. Er hat diese Schwäche überwunden mit einer Stärke, denn offensichtlich konnte er klettern. Er war kreativ genug, sich was einfallen zu lassen und nicht an seiner Schwäche zu scheitern, an diesem Hindernis zu scheitern. Was hat er gemacht? Er tat nicht, was alle taten. Wisst ihr? Zachäus hat nicht gemacht, was alle gemacht haben. Er blieb nicht in der Menge stehen. Er machte etwas anders als die anderen, das mit Leuchtstift angemarkert. Warum nur? Warum hat er das gemacht? Warum? Das ist es ja. Ich glaube, weil er von Herzen suchte, von ganzem Herzen suchte, nicht nur so bisschen, so oberflächlich, sondern da war was, da war ein Wunsch in ihm, eine Sehnsucht in ihm, die gestillt werden wollte. Und deshalb war er bereit, sich von der Menge zu entfernen, etwas anders zu machen, als es die anderen gemacht haben. Es ist ja schon auch mal was, sich da rauszuwagen aus der Masse, oder? Mein Ruf ist mir doch gerade mal egal. Was die anderen denken, ist nicht so wichtig. Ich und Jesus, ich will das rausfinden. Ist da mehr? Ist da was dran? Und das hat er überwunden, diese Hürde. Cooler Typ. Weil er wirklich wissen wollte, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Er war nicht nur neugierig, er war suchend. Nicht nur neugierig, sondern suchend. Und das lässt die einen weitergehen als die anderen. Hier sitzen Neugierige und hier sitzen Suchende, glaube ich. Und die einen werden weitergehen, die Suchenden. Wer es schafft, aufzuhören, irgendwelchen anderen die Schuld für das eigene Scheitern zu geben, der beseitigt Hindernisse auf dem Weg hin zu Jesus. Wenn du das schaffst, das loslassen kannst, das wäre schon mal der erste Schritt, damit aufzuhören, immer wieder, die anderen waren es, die anderen sind es, die Bösen, die Bösen, die Bösen. Dann bist du schon echt weit gekommen. Mein dritter und letzter Punkt kommt jetzt. Was passieren kann, wenn man Jesus gefunden hat? Und zurück zu Zachäus. Wie ging seine Geschichte denn weiter? Wie ging seine Geschichte denn aus? Da saß er nun. Wo? Auf dem Maulbeerbaum. Er hatte getan, was er tun konnte. Er ist den anderen vorausgeeilt, er hat sich einen guten Platz gesucht, er wollte den Blick haben auf Jesus. Kein Hindernis mehr, der Blick war frei. Aber angekommen war er noch nicht, oder? Sein Ziel war ja nicht, endlich mal eine Quality Time mit einem Baum zu haben. Er hatte ja ein ganz anderes Ziel und das Ziel war noch nicht erreicht an diesem Punkt. Aber er hat getan, was er tun konnte. Und dann geschieht etwas, Leute. Etwas, das den Unterschied macht, glaube ich. Etwas, das über Religion hinausgeht. Und etwas, das nötig ist. Denn sonst ist alles Christsein, alles Christentum mehr oder weniger für die Tonne. In Anführungsstrichen. Denn wisst ihr, ich glaube zum Beispiel die 10 Gebote. Du brauchst keinen Glauben an Gott. Wenn du dich an die 10 Gebote hältst, nicht stiehlst, nicht lügst, nicht tötest, deine Eltern ehrst, dann wirst du ein gesegnetes irdisches Leben haben. Glaubt ihr das? Es geht vielen gut, die diese Grundprinzipien leben und sagen, sie sind gar keine Christen. Also Christentum funktioniert ohne Jesus, weil es gute Werte vermittelt für das Zwischenmenschliche, ohne Frage. Aber das Christentum rettet nicht. Und da ist der Unterschied. Und deshalb glaube ich, dass Christentum mehr oder weniger eben für die Tonne ist ohne Christus. Und jetzt passiert ja eben was in dieser Geschichte von Zachäus. Er sitzt da auf dem Baum, er wartet, er guckt nach Jesus. Und Jesus hat ja eine Masse an Leuten um sich rum. Eigentlich hätte er einen Einzelnen überhaupt nicht sehen können, aber er hat ja immer wieder Einzelne gesehen. Das ist ja das Coole in diesen Geschichten, die du lesen kannst in der Bibel. Gott wird aktiv. Das ist das, was hier passiert. Echtes Christsein ist niemals einseitig. Niemals. So richtiges, echtes Christsein ist so eine Beziehung zwischen Gott, Mensch, Mensch, Gott. So hat sich Gott es vorgestellt von Anfang an. So was Lebendiges zwischen dir und ihm und zwischen ihm und dir. So ein lebendiger Austausch, eine Beziehung eben, eine gesunde Beziehung. Genau wie in gesunden irdischen Beziehungen. Vielleicht hast du selbst gesunde irdische Beziehungen oder du kennst Leute, die so leben. Da ist Austausch. Da ist Leben drin. Da kennt man sich. Da versteht man sich. Und so ist das auch nach oben hin. Christus und du, du und Christus. So hat sich der Herr das vorgestellt. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft mit Gott. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft mit Jesus Christus, um es mal noch klarer auszudrücken. Zachäus sitzt nun auf dem Baum. Er ruft nicht, richtet keine Flutlichtanlage auf sich selbst. Er sitzt nur da und wartet. Nichts sonst. Genau wie es in dem Psalmen beschrieben ist, sei stille und warte auf ihn. Hast du das schon mal gemacht? Stille gewesen und einfach mal gewartet, mal nicht ständig gesprochen, mal zur Ruhe gekommen und dir vorgestellt, dass Gott jetzt mit dir spricht, auf seinem Thron sitzt oder dich in den Arm nimmt. Sei stille und warte auf ihn. Das hat er gemacht. Diesen Psalm hat er umgesetzt. Saß er in seinem Baum. Ja. Lukas 19, Vers 5. Wir haben es eben gelesen. Ich lese es nochmal. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Gott wird aktiv. Und diese Aussage, heute muss ich in deinem Hause einkehren, bedeutet doch, da war ein Drängen in Jesus. Jesus hat nichts gesagt, was er nicht vom Vater gehört hat. Er war eine völlige Einheit mit Gott, dem Vater. Und der Geist Gottes hat ihm's vermittelt. So funktioniert's, Christsein. Es geht immer darum, auch über Jesus zu Gott, dem Vater zu kommen. Jesus ist der Weg zum Vater. Aber der Heilige Geist ist der, der vermittelt. Der Heilige Geist ist der, der lebendig macht. Also da war ein Drängen in Jesus, eine Anweisung vom Vater selbst durch den Heiligen Geist vermittelt. Zachäus' Haltung hat gestimmt. Und das wurde sehr wohl registriert. Seine Haltung hat gestimmt und das hat Gott gesehen. Er war ein von Herzen Suchender und deshalb fand er auch. So ganzheitlich am Suchen. Und Gott spielt mit uns Menschen kein Verstecken, behaupte ich. Er lässt sich gerne finden von den Leuten, die ihn wirklich suchen. Nimmst du es anders wahr, dann beseitige Hindernisse. Ich glaube, das Problem liegt nicht bei Gott selbst. Beseitige Hindernisse auf dem Weg hin zu Jesus. Jetzt kommt kein neuer Spruch, aber der gefällt mir und der passt und deshalb hört er wieder. Passe dein Leben dem Wort Gottes an und nicht das Wort Gottes deinem Leben. Weißt du, such dir nicht nur ein paar Sachen raus, die dir gut gefallen, sondern lies mal die Bibel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und dann werde aktiv. Und passe dein Leben an dem Wort Gottes. Zachäus, das haben wir gelesen, nimmt Jesus mit Freude auf. Von Herzen sagt er ja. Er hält nichts zurück. Er macht ganze Sache. Und dann geschieht noch etwas Bemerkenswertes. Etwas wirklich Großartiges. Ehrlich, Leute. Was geschieht denn, nachdem Zachäus Jesus aufgenommen hat? Was geschieht denn da? Sein Herz verändert sich. Zusammengefasst, sehr gut. Siehe her, das sagt Zachäus, nachdem er mit Jesus heimgegangen ist, ihn mit Freuden aufgenommen hat. Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, also hier siehst du, wie er gelebt hat, ja, wie er auch seinen Job so gemacht hat, so gebe ich es vierfach zurück, sagt Zachäus. Ist das nicht klasse? Jesus hat ihm nicht sagen müssen, was er falsch gemacht hat. Zachäus wusste. Plötzlich wusste dieser Junge, was falsch war und was richtig war. Er war geistlich nicht mehr blind. Er war sehend, weil Jesus drin war. Er konnte Dinge sehen, die er kurz vorher auf dem Baum noch nicht wahrgenommen hat. Oder so tun. Vielleicht schon wahrgenommen hat, aber hat noch nichts verändert. Und warum? Ganz einfach, weil Jesus Christus seinen toten Geist lebendig gemacht hat. Denn das passiert, wenn du Jesus aufnimmst, und zwar von ganzem Herzen. Nicht nur mal ein Übergabegebet nachgesprochen. Du musst Jesus aufnehmen, ihn einladen von ganzem Herzen. Und dann wird dein Leben anders. Sonst wird's nicht anders. Und das ist die Wiedergeburt, von der die Bibel spricht. Wisst ihr? Das ist Wiedergeburt. Gibt's ja auch heute alle möglichen Erklärungen für. Viele belächeln das ja. Aber die Wiedergeburt im christlichen Sinne ist, dein toter Geist wird lebendig. wenn Christus drin ist. Und dann geht's rund. Kommt das Leben rein. Halleluja. Und ja, ich habe es gerade gesagt, wenn Jesus Christus wirklich drin ist, so wirklich, wirklich, wirklich drin ist in deinem Leben oder in einem Leben, dann werden Dinge anders. Sünde wird als solche wahrgenommen. Durch Predigt vielleicht, aber ganz viel durch Erkenntnis, so wie bei Zachäus. Einfach weil Gott selbst spricht in ein Leben. Man steht wieder auf, wenn man gefallen ist, wenn Jesus drin ist. Wisst ihr, man suhlt nicht auch im Versagen. Man steht auf und macht weiter. Holt sich wieder Vergebung ab und macht weiter mit Jesus. Dann wird sich entschuldigt, dann wird auch wieder gut gemacht, wenn Jesus wirklich drin ist. Dann verändert man, was man als falsch erkennt. Und das sind jetzt auch Erfahrungen von ein paar 20 Jahren Christsein. Jesus konfrontiert dich nicht mit jeder deiner Schattenseiten auf einmal. Das kommt stückweise ans Licht. Und wenn du gehorsam bist und diese Dinge bereinigst, die dir klar werden, veränderst, die dir klar werden, dann fließt der Segen. Und vertrau darauf, dass Gott schon zur rechten Zeit die Dinge offenbart, wenn Klöpse da sein sollten in deinem Leben. Also du musst nicht suchen, was kann ich denn mal machen jetzt und verändern. Vertrau darauf, der Herr wird sprechen zu dir. Und dann sei gehorsam. Sei gehorsam im eigenen Interesse. Und die Freiheit kommt. Die Freiheit, die ersehnte Freiheit wird zunehmen in deinem Leben. Und man will dann den Dreck nicht mehr. Man kann nicht mehr so weitermachen wie vorher, wenn wirklich Jesus drin ist. Gewisse Dinge gehen nicht mehr. Dann kommt das schlechte Gewissen. Dann wird man sensibler. Wenn du das nicht hast, ist Jesus nicht wirklich drin. Dann kannst du jederzeit machen, so wie Zachäus. Jederzeit wirklich Jesus einladen. Und nicht, um sich irgendetwas zu verdienen, will man den Dreck nicht mehr. Sondern einfach deshalb, weil Gottes Leben plötzlich in einem ist. Und das ist rein. Und das ist sauber. Gott in dir ist vollkommen. Und Gott und Sünde passen nicht zusammen. Gott und Dreck passt nicht zusammen. Deshalb kommt dieses Unwohlsein auch. Dieser Kampf zwischen Fleisch, das alte Leben und Geist, das neue Leben. Und es ist ein Kampf. Und ich sage auch nicht, dass es immer leicht ist, aber tu, was Christus dir offenbart und dann wirst du ankommen am Ziel. Dann wird alles gut. Und solltest du auf den Weg fallen, ich sag's nochmal, steh wieder auf. Bitte um Vergebung. Wir haben einen Gott, der barmherzig ist, gnädig ist, geduldig ist und von großer Güte ist. Das sagt Gott über sich selbst. Schlechtes Gewissen vor Christus brauchst du nicht zu haben. Wenn du aufrichtigen Herzens kommst, dann geht's weiter. Aber bleib nicht liegen und suhl dich nicht in Selbstverdammnis. Sehr uncool. Um den Leuten, der Masse, den anderen gefiel das nicht. Wisst ihr, was Zachäus da gemacht hat? Das haben wir gelesen. Sie fanden es nicht richtig, dass Jesus bei einem Betrüger einkehrt. Ausgerechnet zum Betrügertyp, der denen wahrscheinlich noch die Kohle aus der Tasche gezogen hat. Dass Jesus sich Zeit für einen nimmt, der so viel Dreck am Stecken hat. Aber so ist unser Gott. Genauso ist er. So gut. Er ist gekommen, das sagt die Bibel ja auch, die Sünder zu rufen und nicht die, die sich für gerecht halten. Für die ist er gekommen, für die Sünder. Ich komme auch gleich zum Ende und immer wieder fallen mir die zwei Männer ein, die mit Jesus gekreuzigt wurden. So eine bombastische Geschichte, Lukas 23, 39 bis 43. Ich lese sie nochmal. Ist ja auch bekannt. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. So sagt der eine. Der andere, der am Kreuz hängt, sagt, da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht. Er hat da so eine Sündenerkenntnis, dieser Typ am Kreuz. Denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, was? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Typ hat keine Chance mehr gehabt, irgendwas wieder gut zu machen. Aber er hat vier Dinge getan. Zum einen hatte er Gottesfurcht. Das sagt er nämlich zu dem anderen Typ. Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott. Wisst ihr, sagt er zu dem anderen. Das zweite, was er hatte, war eben Sündenerkenntnis. Wir hängen hier zurecht am Kreuz, du und ich, aber Jesus nicht. Das dritte war, was macht er denn? Er ruft zu Jesus, er schreit zu Jesus oder er sagt zu Jesus, wie auch immer, aber er wendet sich an Jesus. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das vierte ist, was ist das vierte, was passiert in dem Moment? Die Rettung. Der Typ wird gerettet, weil er sich an Jesus wendet. Ey, in der Botschaft für mich steckt da so viel drin. Gerade als jemand, der so den Hintergrund hat, so aus Werken gerecht werden zu müssen. Wisst ihr? So, ich muss ja gute Werke tun in meinem Leben, um in Gottes Augen gut dazustehen. Und hier ist ein Typ, der konnte nichts mehr gut machen. Null. Der hat gemordet, deshalb hing der da am Kreuz. Und er hat nur noch die Gelegenheit, sich an die aufrichtigen Herzens an Jesus zu wenden. Und Jesus rettet diesen Mann. Boah. Jesus wusste genau, dass Zachäus ganze Sache mit ihm gemacht hat. Und deshalb sagt er auch am Ende dieses Lukas 19, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und ganz am Schluss sagt er, da habt ihr das nochmal. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das sagt er am Ende dieses Kapitels. Das galt Zachäus und seinen Zeitgenossen und das gilt uns. Das gilt dir und mir auch. Solange es Menschen auf diesem Erdball gibt, ich glaube an die Wahrheit des Wortes Gottes, dass es zeitlos ist und dass es lebendig ist, solange es Menschen gibt. Von daher gilt diese Stelle für uns. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und nun meine Frage an uns heute Morgen. Das sind eigentlich drei Fragen. Erkennst du, dass du Rettung brauchst? So wie Zachäus das erkannt hat. Oder dieser Typ am Kreuz. Erkennst du, dass du Rettung brauchst? Das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Und das zweite ist, willst du dich von Jesus retten lassen? Erkennst du, dass du Rettung brauchst und willst du dich von Jesus retten lassen? Dann komm, ich will dich einladen, auch herausfordern, gleich zum Kreuz. Wir singen nochmal ein Lied. Dankeschön, Susan. Dann mach mal was anders, so wie Zachäus es auch gemacht hat. Dann tritt mal aus der Masse heraus und komm zum Kreuz und demütige dich vor Christus. Wenn du weißt, du brauchst den Herrn, dann komm doch. Und ihr Livestreamer zu Hause, zieh dich zurück, such dir ein Plätzchen, sprich mit Gott, demütige dich vor ihm. Denn alles beginnt damit, wirklich alles in Bezug aufs Christsein beginnt damit, dass wir einsehen, dass wir einen Retter, Jesus Christus, brauchen. Dass wir diesen Retter wirklich brauchen in unserem Leben. Das ist das Erste und das hat noch nichts mal mit einem Gebet zu tun. Das ist so etwas, was in dir, ein Groschen, der in dir, ein Cent, der in dir fallen muss. Brauchst du einen Retter? Das musst du mit Ja beantworten können. Und dann ist der Weg frei zu Jesus. Wenn du dich für gerecht genug hältst, dann brauchst du Jesus nicht. Er ist nicht für die gekommen, die sich für gut genug halten, es aus eigener Kraft zu schaffen. Er ist für die gekommen, die wissen, sie brauchen einen Retter. Wisst ihr, ich weiß, ich brauche einen Retter. Ich habe nie jemanden umgebracht. Versuchen, halbwegs ordentliches Leben zu führen. Nicht zu lästern, nicht schlecht zu denken. Aber ich brauche einen Retter, denn das gelingt nicht immer, nicht schlecht zu denken, nicht schlecht zu reden. Leider reagiere ich nicht immer 100% richtig in jeder Lebenssituation. Allein deshalb brauche ich einen Retter, Jesus, und ich weiß es. Heute hier kann ich es sagen, ich schaffe es ohne Christus nicht in den Himmel. Aber ich komme hin, weil er in mir lebt. Und das ist cool, das ist die Botschaft. Und von da aus, wisst ihr, von diesem, ich demütige mich vor Gott und ich sag, was dieser eine Typ am Kreuz gesagt hat, denk an mich, Jesus, das ist auch ein Übergabegebet. Wenn du das von Herzen sprichst, denk an mich, Jesus, ich bin ein sündiger Typ, ich brauche dich, dann ist er da. Und das ist der Startschuss für ein Leben mit Jesus. Und dann könnte es spannend werden in deinem Leben. Könntest du noch manches hier erzählen, was du erlebst mit deinem Gott. Also in dieser neuen Beziehung lernen wir den Herrn dann immer besser kennen. Weißt du, du lernst Christus kennen und ich kenne ihn nicht hundertprozentig, auf keinen Fall. Für mich ist mein Christsein wie ein Puzzle und da werden mit der Zeit immer mehr Teilchen dazu getan, bis ich ihn in der Ewigkeit mal wirklich sehe und begreife. Aber alle Erkenntnis ist Stückwerk, alle, die wir so haben. Okay. Und das ist noch der Satz, den ich noch sagen will, auch den Livestreamern zu Hause. Jesus Christus lebt nicht in Gebäuden, in keiner Landeskirche, in keiner Freikirche oder sonst wo, in keinem Hauskreis. Jesus Christus lebt in Menschen. Und du kannst überall und immer mit ihm sprechen und du kannst überall und immer ihm dein Leben hinhalten. Das wäre ja schlimm, wenn er begrenzt wäre auf den Dom oder so. Oder hier auf unsere fensterarme Gemeinde. So ist der Herr nicht. Also dieses Hindernis, wisst ihr, überbrückt unser Gott ohne Schwierigkeiten. Okay, du kannst ja schon 10 Jahre sagen, du bist Christ. Wirklich, wenn dich das anspricht, wenn du willst, ey, oder wenn du erkennst, da muss es mehr geben, da gibt es mehr, dann komm hier hin und demütige dich vor Gott. Wie gesagt, ein Lied, wir beten dann noch was zusammen und dann, vertraue ich auf den Heiligen Geist. Amen. Ja.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.